mal bei einer lokalen Fernsehstation gearbeitet. Und als er neu angefangen hat, ist in dieser Region, wo die lokale Fernsehstation tätig war, lokale Wahlen abgehalten worden. Also es war gerade Wahlseason, so wie jetzt gerade, gell? Überall hängen die Wahlplakate, es war so eine Zeit gewesen. Und es ist ein Amt besetzt worden, wo Einfluss hat können nehmen oder hat können nehmen auf die Fernsehstation. Und es hat 3 Kandidaten gegeben, die mehr oder weniger gute Aussichten gehabt haben, gewählt zu werden. Und von diesen 3 Kandidaten hat es eigentlich einen Kandidat gegeben, der die Fernsehstation am liebsten gewählt gesehen hätte. Weil die Person am ehesten die Interessen des Fernsehsenders vertreten hätte. Die Bossen des Fernsehs haben den Kandidat gekannt. Da war eine Beziehung da gewesen. Also, und der Fernsehsender hat am liebsten gehabt, dass diese Person gewählt wird. Jetzt, als lokaler Sender kannst du dann nicht einfach ein Segment rausbringen, wieso all den sollten wählen, oder? Wählen den, der ist am besten für uns, kannst du nicht machen. Aber sie haben einen ganz cleveren Weg gefunden, um die Wahlen beeinflussen. Sie haben nämlich gesagt, okay, wir machen das Interview mit diesen 3 Kandidaten. Und haben die 3 Kandidaten, die Aussicht hatten, gewählt zu werden, für ein Interview eingeladen. Und sie haben diesen Kandidaten ganz viele Fragen gestellt, so alle, hey, wir möchten gerne, dass unsere Region die Kandidaten auch kennenlernt und dass die Leute nachher wissen, wer sie doch am besten wählen sollen, weil dann ist eine Beziehung da und man weiss ein bisschen etwas über die Kandidaten. Und diesen 2 Kandidaten, die sie nicht haben wollen, dass sie gewählt werden, haben sie unter anderem 2 extrem kontroverse Fragen gestellt. Sie haben die Kandidaten gefragt, was haltest du von gleichgeschlechtlicher Ehe? Und die 2. Frage, die sie diesen Kandidaten gestellt haben, ist, würdest du Drogenlegalisierung gut finden oder nicht? Und der 3. Kandidat, der es gerne gewählt hätte wollen sehen, dem haben sie die Frage nicht gestellt. Und das ist sehr clever, das merkst du im ersten Moment nicht, weil es ist nämlich sehr egal, wie die 2 Kandidaten die Frage genau beantworten. Es spielt keine Rolle, ob sie für oder gegen eine Meinung einnehmen. Weil Tatsache ist, bei kontroversen Fragen kannst du nur verlieren. Die Themen, die gerade im Moment in der Gesellschaft heiß diskutiert werden, wenn du dort Stellung beziehst, was passiert? Mal angenommen, du bist für etwas. Und du nimmst Stellung ein für etwas. Klar, all die, die auch das so sehen, sind dann deine Fans. Aber du verlierst die andere Hälfte, die dagegen sind. Und 3-mal dürfen wir raten, welcher Kandidat am Schluss gewählt worden ist. Nämlich der, der keine kontroverse Fragen hat müssen beantworten. Weil bei kontroversen Fragen kannst du nur verlieren. Und das ist übrigens keine neue Strategie. Die Strategie ist schon ein Zeitchen in dieser Welt. Und die Pharisäer waren auch ganz clevere Strategen gewesen und haben die gleiche Strategie probiert anzuwenden bei Jesus. Sie haben gefunden, Jesus ist nicht die Person, die wir gerne möchten, dass sie Einfluss hat. Also was machen wir? Wir bringen die kontroverseste, mühsamste Frage zu Jesus. Und egal, wie er antwortet, Jesus verliert. Das war der Plan, den die Pharisäer hatten. Und wir lesen die Situation in Matthäus 22, 15 bis 22. Und ich möchte heute wirklich mit euch zusammen diese Stelle, die Begegnung der Pharisäer und Jesus mal filetieren und genau anschauen, was dort passiert. Also nehmt doch mal eure Bibeln vor in Matthäus 22, 15 bis 22. Und bevor wir jetzt lesen, möchte ich einfach schnell innehalten und uns nochmal in Erinnerung rufen, was wir jetzt dann gerade werden machen. Wir nehmen nämlich jetzt dann gerade miteinander Wort Gottes vor. Und das Wort Gottes hat Autorität. Das Wort hat Gewicht. Und mein Wunsch für heute Morgen ist, dass das Wort eine Veränderung bewirken tut. Und zwar nicht nur wissensmässig. Mein Wunsch ist, dass wir heute nicht einfach alle gescheiter zu diesem Raum ausgehen, mit mehr Wissen über das Wort, sondern dass das Wort etwas machen darf in unserem Inneren. Dass das Wort uns bewegen darf, dass es eine Veränderung vorrufen darf. Und ich möchte beten zu dem an, dass wir wirklich unsere Herzen aufmachen und uns parat machen. Und hey, vielleicht wäre es sogar ein Moment für dich dran, um zu überlegen, was ist meine Erwartung heute Morgen an dich, Gott? Was möchtest du, dass Gott tut in deinem Leben? Möchtest du, dass das Wort, das wir jetzt dann miteinander werden, anschauen, etwas tut in deinem Leben? Dann stimm doch ein, das Gebet mit mir und sag das in deinem Wort jetzt dann gerade deinem Vater persönlich. Und sag ihm, dass du möchtest, dass er etwas tut. Mach dich auf, tu die Barrieren runter. Vergiss mal, was war. Zu dem möchte ich jetzt beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns den Geist gegeben hast und dass du uns das Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass wir so viel wissen und lernen und haben von dir in deinem Wort. Und ich bitte dich, dass du das Wort heute lebendig wirst machen. Heiliger Geist, wir laden dich ein, du bist willkommen da. Du die Barrieren runterreissen, mach du unsere Herzen auf, mach du unser Inneren auf. Wir wollen heute wirklich mit allem, was wir sind, dabei sein. Wir wollen nicht nur unsere Köpfe anstellen, wir wollen nicht nur mehr wissen von dir, sondern wir wollen wirklich, dass das Wort etwas tun darf in unserem Inneren. Für das möchten wir dich heute Morgen bitten. Amen. Wenn das dein Gebet auch war, hey, wieso sagst du nicht einfach mal einen Schlut mit mir zusammen? Amen. Amen. Sehr gut. Okay, ich tue mal ganz kurz den ganzen Text durchlesen, dass wir so ein bisschen eine Ahnung haben, dass wir so ein bisschen eine Vorstellung haben, um was das dann genau geht. Und dann werden wir wirklich Vers für Vers mal die Begegnung auseinandernehmen und probieren zu verstehen, was da wirklich genau passiert ist. Und ihr dürft gerne mitlesen in euch in der Bibel ab Vers 15. Da kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken könnten. Sie schickten ein paar von ihnen Jüngern und einige Anhänger von König Herodes zu ihm. Die fragten ihn scheinheilig: Lehrer, wir wissen, dass es dir allein um die Wahrheit geht. Du sagst uns klipp und klar, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Du redest den Leuten nicht nach dem Mund, ganz gleich, wie viel Ansehen sie besitzen. Deshalb sage uns, ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir dem römischen Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Jesus durchschaute ihre Hinterhältigkeit. Ihr Heuchler, rief er, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir eines der Geldstücke, mit denen ihr Steuern bezahlt. Sie gaben ihm eine römische Münze. Er fragte sie, wessen Bild und Name sind hier eingeprägt? Sie antworteten, die des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was ihm zusteht, und gebt Gott, was ihm gehört. Diese Antwort überraschte sie. Sie ließen Jesus in Ruhe und gingen weg. Also das ist der Text, den wir heute Morgen miteinander anschauen wollen. Und es fängt schon mal sehr, sehr, sehr interessant an, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Politik zu dieser Zeit. Was wir nämlich wissen müssen, ist, es hat mehr oder weniger vier Gruppierungen gegeben. Zu der Zeit von Jesus im Volk Israel in Juda hat es vier Interessengruppen gegeben, vier Ideen, wie die Zukunft von Israel gestaltet werden soll. Und eine von diesen Gruppierungen ist uns durch die Bibel sehr bekannt, das sind die Pharisäer oder die Schriftgelehrten. Und diese Gruppierung war der Überzeugung, dass Trümmer eine Strafe von Gott sind. Dass Gott sie straft, weil das Volk Israel die Gebote und Gesetze nicht mehr einhalten. Und die Konsequenz sind die Trümmer. Das war die Lehrüberzeugung der Pharisäer. Also was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, wenn nur die ganze Nation, alle Israeliten vereint, wieder miteinander endlich das Gebot kennen und das Gebot befolgen, dann wird es gut werden. Dann werden die Römer automatisch von Gott selber hinweg da werden. Dann wird Israel als Nation wieder erstarken und es wird wieder ein mächtiges Israel geben, wenn wir nur die Gebote halten. Also die Pharisäer haben das Volk angewiesen und gelehrt, wie sie die Gebote halten sollen. Das war das Wichtigste, die Kernaussage der Pharisäer. Jetzt der König Pharao, falsche Zeitepoche. Der König Herodes, handkehrum, ist in Israel bekannt gewesen als der Mann, der einen Dreck aufs Gesetz gibt. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass am Sonntagmorgen ab und zu mal in einer Synagoge predigt worden ist von einem Pharisäer. Liebe Israeliten, wollt ihr wissen, wie sieht ein sündiger Mensch aus? Einer, der sich null nichts ums Gebot kümmert. Schaut mal den König Herodes an, dann wisst ihr es. Wollt ihr leben, wie Gott möchte, dann macht einfach alles nicht, was er macht. Also das sind zwei Gegensätze, wenn du so willst. Und die vereinen sich im Auftrag, Jesus zu schaden. Schon krass, hä? Der Hass auf Jesus muss so stark gewesen sein, dass die Pharisäer und die Anhänger vom König Herodes sich zusammentun. Das sind natürliche Feinde. Das wäre, als würde man in der Zeitung schaut, die SVP und die SP haben zusammen eine Initiative lanciert. Wir würden finden, hallo, was ist jetzt passiert? Das ist so ein bisschen die Idee von dem Anfang, die Ausgangslage. Und sie haben sich etwas überlegt, hey, wie können wir den Jesus so richtig in die Pfanne hauen? Und ihre Idee war genau die gleiche wie die von diesem Fernsehsender. Wir stellen Jesus einfach eine ganz, ganz kontroverse Frage, die er nur verlieren kann, wenn er sie beantwortet. Egal, wie er sie beantwortet, Jesus verliert. Und sie kommen mit dem Thema, das kontroverser diskutiert worden ist zu dieser Zeit, wie kein anderes Thema. Nämlich, wie sieht die Zukunft von Israel aus? Und das war die Frage, ab der sich die vier Parteien aufgeteilt haben. Wie sie diese Frage beantwortet haben. Was machen die Römer in unserem Land? Das ist das Thema, das die Juden mehr beschäftigt hat als alles andere. Die Pharisäer haben gesagt, die Römer sind da, weil das ist eine Strafe Gottes, weil wir Gebote ignoriert haben. Die Sadduzäer haben Frieden gemacht mit den Römern und gefunden, hey, die Römer lassen uns den Tempel weiter betreiben. Die Sadduzäer sind die Partei, die den Tempel kontrolliert hat. Und solange wir den Tempel kontrollieren und damit sehr viel Geld verdienen, sind uns die Römer recht. Und die haben öffentlich eine Allianz geschmiedet mit den Römern, haben Frieden gemacht mit den Römern. Dann hat es noch die Zeloten gegeben. Die haben gefunden, was Gebot einhalten, Tempel, ist alles gleich. Die Römer, die sind einfach das Schlimmste, was es gibt. Wir müssen die vernichten mit dem Schwert. Das war die Rebellenpartei, die Gewalt gegen die Römer als die richtige Antwort Gottes angeschaut haben. Und die vierte Partei waren die Essener. Das sind die, dank denen haben wir so viele Schriftüberlieferungen. Die haben nämlich gefunden, Politik geht uns nicht mehr an. Das, was wirklich zählt, ist, dass wir uns zurückziehen, die schmutzige Welt lassen und unsere eigenen Kommunen anfangen zu machen. Und das hat nachher so ganz, ganz interessante Bewegungen gegeben von so Gruppierungen, die sich aus der Gesellschaft herausgelöst haben. Die haben dann ihr eigenes Ding angefangen zu machen und haben eigentlich den ganzen Tag lang nur noch Bibel kopiert. Haben einfach angefangen, Bibeln abzuschreiben. Dank denen haben wir so viel Bibelüberlieferung. Also es sind ganz wichtige, gute Leute. Wir sind froh, hat es die gegeben, weil so können wir nämlich nachweisen, dass die Bibel akkurat ist und richtig übersetzt worden ist. Und all diese Parteien haben eine Meinung, zu wie man mit den Römern umgehen soll. Und jetzt kommen die Pharisäer und stellen Jesus scheinheilig die Frage. Und wir lesen weiter ab Vers 16. Die fragten ihn scheinheilig. Lehrer. Und da muss man jetzt die Scheinheiligkeit mal ein bisschen rausgespüren. Das muss man so lesen, dass man das richtig spürt, wie falsch die gewesen sind. Oder? Die fragten ihn scheinheilig. Lehrer, wir wissen, dass es dir allein um die Wahrheit geht. Überhaupt nicht. Ist das, was sie glauben? Du sagst uns klipp und klar, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Und eigentlich, wenn es nach uns geht, könntest du mal aufhören mit dem. Weil du spürst uns da immer wieder mal in die Suppe. Wir sind die lehren, nicht du. Also bist mal ruhig. Das ist das, was sie sagen und das, was sie denken, simultan. Du redest den Leuten nicht nach dem Mund. Und schön wär's, würdest du endlich mal das sagen, was wir hören wollen. Ganz gleich, wie viel sie Ansehen sie besitzen. Verstehst du, Jesus, nicht, dass wir die sind, die Ansehen haben unter den Leuten? Du machst dir ganz mächtige Leute zum Feind. Ist dir das klar, Jesus? Okay, dann beantwort uns dann mal das. Deshalb sage uns, ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir dem römischen Kaiser Steuer zahlen sollen oder nicht? Und das ist ein Problem, die Frage. Weil wenn Jesus jetzt öffentlich vor der ganzen Meute sagt, liebe Leute, ihr müsst Steuern zahlen, hat er zwei Probleme. Erstens, er verscherzt sich mit all denen, die glauben, dass die Römer der Feind sind. Also die Rebellen, die Zeloten, die finden, aktive Gewalt ist der richtige Weg. Das sind dann seine Feinde. Und man kann sich ja mal ausdenken, was machen echt Juden, die Gewalt als die richtige Antwort finden mit einem Volksverräter? Also da Ja sagen, gibt Probleme für Jesus. Und viel mehr noch, Jesus sagt von sich öffentlich, er sei der Messias. Und zu dieser Zeit war der Messias der, der kommt und das Volk Israel befreit. Der die Besatzung beendet, der das Volk Israel wieder als starke Nation etabliert. Wenn jetzt Jesus, der öffentlich sagt, ich bin der Messias, auch sagt, zahlen die Steuern der Römer, hat es einen Konflikt mit seiner Aussage, ich bin der Messias, dann finden die Leute, aber der Messias wird uns befreien. Und Jesus, du bist sicher nicht der Messias, weil du sagst, wir sollen die Steuern zahlen der Römer. Also wenn Jesus Ja sagt, gut für die Pharisäer. Wenn Jesus Nein sagt, dann hat er ein Problem mit all denen, die finden, dass die Römer als Besatzungsmacht Strafe Gottes sind. Und viel wichtiger noch, er hat ein richtig grosses Problem mit den Römern. Weil bei den Römern hört der Spass auf, wenn es um Steuern geht. Sie sind eigentlich eine relativ, wie soll ich sagen, angenehme Besatzungsmacht gewesen, wenn es so etwas gibt. Aber dort, wo ihnen wirklich, wobei ihnen der Spass aufgehört hat, sind Steuerzahlungen gewesen. Wenn Jesus jetzt also als Person von Einfluss öffentlich sagt, hört auf, Steuern zahlen der Römer. Was machen die Römer mit Jesus? Ziemlich schnell wird er als Rebell hingerichtet werden. Weil das ist der Moment, wo der Spass aufhört bei den Römern, wenn es ums Geld geht. Also gut für die Pharisäer. Eigentlich die perfekte Falle, die sie Jesus da stellen. Und mit dieser Frage, die sie zu Jesus kommen, stellen sie Jesus vor ein unlösbares Problem, wenn er eine normale Person gewesen wäre. Jesus ist aber nicht eine normale Person. Nicht nur ist er der König der Könige, nicht nur ist er der, der den Anfang gemacht hat und der, der das Ende will bringen. Er ist der Vollender vom Glauben. Er ist mein persönlicher Retter, mein Freund. Und mehr noch, er ist auch ganz schlagfertig. Und ich genieße das immer wieder in diesen Geschichten, wenn ich das lese, wie Jesus einfach nicht auf den Kopf gefallen ist. Jemand aus meiner Kleingruppe hat mal gesagt, sie hat schon fast kein Mitleid mit diesen armen Pharisäern. Immer planen sie so gute Sachen und es klappt einfach nicht. Sie haben einfach keine Chance gegen Jesus. Und ja, wenn man die Geschichte wieder durchliest, merkt man eigentlich mehr, die Pharisäer haben einfach keine Chance gegen Jesus, weil Jesus ist auch sehr schlagfertig. Und das sehen wir in seiner Antwort. Die ist nämlich, wenn man die ein bisschen versteht und ein bisschen auseinandernimmt, extrem clever. Jesus durchschaute ihre Hinterhältlichkeit. Ihr Heuchler, rief er, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir eines der Geldstücke, mit denen ihr Steuern bezahlt. Sie gaben ihm eine römische Münze. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von so einer römischen Münze, wie die ausgesehen hat. Und ich habe sogar probiert, so eine Münze zu ersteigern. Die gibt es heute noch, die kannst du heute noch kaufen. Die sind noch so im Umlauf. Aber ich bin jedes Mal überboten worden und habe keine Chance gehabt. Darum müsst ihr euch jetzt heute leider mit einem Bild begnügen und nicht mit der richtigen Münze. Und die Münze, das ist eine tiberianische Münze. Der Kaiser Tiberius war Kaiser zu dieser Zeit. Und auf der einen Seite sieht man sein Porträt. Und auf dem Porträt ringsherum steht der hochwohlgeborene Sohn vom göttlichen Augustus. Und auf der anderen Seite sieht man eine Abbildung, wo seine Mutter ist. Und die Mutter, was unser Laienauge hier nicht sieht, ist, die Mutter sitzt auf einem Götterthron. Also sie ist dargestellt als eine Göttin, ein Abbild von einer Göttin. Ist herzig, he? Der Tiberius prägt die Münzen, was macht er? Tut seine Mami als Göttin drauf. Mama ist die Beste. Und weiter ist noch der Titel drauf. Der Titel, den Tiberius für sich in Anspruch nimmt. Und das ist Pontifex Maximus. Pontifex Maximus, wie wir wissen, heutzutage ist der Titel, den der Papst trägt. Weil, übersetzt heisst das Hohe Priester. Okay, die Münze ist eine dreifache Beleidigung für jeden Jude. Erstens, weil der Tiberius sich den Sohn von einem Gott nennt. Zweitens, weil auf dieser Münze er den Titel Hohe Priester für sich in Anspruch nimmt. Und drittens, und das ist das Schlimmste, es hat ein Bildnis von einem Gott getroffen. Und das geht in eine andere Kategorie wie eine Abbildung. Das ist ein Bildnis. Und die Juden haben das Bildnis sehr, sehr ernst genommen. Und all die 10 Gebote kennen, wissen wieso. Weil in den 10 Geboten steht, du sollst kein Bildnis machen. Also wenn du so willst, ist die Münze auf der gleichen Stufe wie das goldige Kalb. Das ist ein Götz. Das trägt das Bildnis von einem fremden Gott drauf. Also eigentlich, wenn man sich das so mal zusammenzählt, eine unglaubliche Beleidigung an jeden Jude. Und was macht Jesus? Er sagt, zeigt mir eines der Geldstücke, mit denen ihr Steuern bezahlt. Sie gaben ihm eine römische Münze. Also die Pharisäer, denen es so wichtig ist, dass man Gebote einhaltet, machen jetzt die Münze für ihn. Die Pharisäer haben Taschen voll mit Götzen. Ups. Und Jesus sagt, ihr Heuchler. Weil genau das die Heuchelei ist. Einerseits kommen sie und wollen ihm eine Falle stellen und sagen, ah, du bist so gut und wollen selber das Gebot eingehalten werden. Aber wenn es um Geld geht, dann machen sie Kompromisse und sind parat, einen Götz mit sich herumzutragen in der Tasche. Schauen den an, täglich, zahlen mit dem, haben ihn in der Hand. Von dort her kommt es, dass Jesus sagt, ihr Heuchler. Es geht aber noch weiter. Jesus stellt nachher auch die nächste Frage. Wessen Bild und Name sind hier eingeprägt? Er stellt die Frage, okay, von wem stammt das Bild? Ganz genau übersetzt. Oder wessen Götz trägt die Münze? Die sagen, all das trägt der Götz vom Kaiser. Dann sagt Jesus, und so gebt doch am Götz, was am Götz gehört. Und gebt Gott das, wo Gott gehört. Und der Punkt, wo wir heute verstehen müssen, ist die Frage, okay, wenn die Münze das Bildnis vom Kaiser trägt, wenn das der Götz vom Kaiser ist, der zurück zum Götz soll, was ist denn Gott? Was gehört Gott? Was trägt Gottes Bild? Was ist es denn, wo Gott daran interessiert ist? Er ist offensichtlich nicht daran interessiert an fremden Götzen. Er sagt, hey, macht doch mit diesen Götzen, was ihr wollt. Gebt sie am Kaiser, ist doch gleich. Weil Gott ist nicht daran interessiert, an etwas, was das Bildnis von einem Götz trägt. Er ist an dem interessiert, was das Bildnis von ihm trägt. Und was ein gelehrter Jude zu dieser Zeit automatisch wird gedacht haben, oder gewusst haben, ist das, was wir heutzutage in der Theologie unter dem Begriff Imago Dei kennen. Imago Dei heisst Bildnis Gottes. Und es beschreibt die Schöpfungslehre nach 1. Moses 1, 26. Und dort steht, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Lasset uns einen Mensch machen nach unserem Bild. Imago Dei beschreibt das Konzept, dass der Mensch erschaffen ist, ein Bildnis Gottes ist. Also wenn ich dir heute Morgen die Frage stelle, was trägt Gottes Bild? Und darfst du mal da reinschauen? Willst du sehen, was Gott will? Was sein Interesse ist? Das ist es. Jesus macht ganz klar in dem Moment, er ist nicht daran interessiert, dass du jedes Gebot oder jede Regel oder so gehst einhalten. Weil, hey, jetzt sind wir mal ehrlich, du kannst das sowieso nicht. Und er zeigt das, indem er ihnen sagt, also macht mal eine Münze führen. Ihr wisst eigentlich, dass ihr die nicht haben solltet. Es ist klar nach dem Gebot, dass das ein Götz ist. Ihr dürftet keine Münze haben, trotzdem macht ihr es alle. Also er will nicht, dass du blind Regeln befolgst. Was will er? Ist dich. Er will dich. Weil er dich nach seinem Ebenbild erschaffen hat. Weil du der bist, der Gottes Bild trägt. Du bist das Objekt der Begierde für Gott. An dir ist er interessiert. Und für das ist er parat, ganz einen hohen Preis zu zahlen. Und in dem Moment, wo Jesus die Antwort gibt und sagt, also gebt Gott, was Gott ist, wird jeder Pharisäer gemerkt haben, ups, ich trage Gottes Bild und ich sollte mich ihm geben. Und was er macht, ist, er haltet den Spiegel vor. Weil Jesus lässt sich nicht täuschen. Er sieht die Heuchelei sofort auf den ersten Blick. Er kennt das Bild, in dem du erschaffen worden bist, sehr, sehr gut. Weil nämlich bevor die Welt gemacht ist, ist er eine Ewigkeit mit dem Gott zusammen gewesen, dessen Bild wir tragen. Er weiss, wie die Menschen aussehen sollten. Er war dabei gewesen, wo sie erschaffen worden sind. In dem Bild Gottes. Er weiss, wie die Menschen sollten sein. Nämlich ein reines, perfektes Abbild Gottes. Ich glaube, das ist die Tragödie in diesem Text drin. Dass wir Menschen kommen zu Gott und dass wir nicht fähig sind, dem Bild gerecht zu werden. Weil ein bisschen später, nachdem das Bild erschaffen worden ist, du und ich, in Gottes Bild, ist eine Tragödie passiert. Nämlich der Mensch hat gemeint, er wisse es besser und das Bild ist zerbrochen. Ist kaputt gegangen. Hat nicht mehr die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes mit sich getragen. Und was wahr ist für damals, ist wahr für heute. Die Wahrheit ist, Gott kennt dich. Gott hat dich persönlich erschaffen in seinem Ebenbild. Er hat dich gut gemacht. Er hat dich perfekt gemacht. Er hat dich mit ganz vielen guten Plänen ausgestattet. Mit Gaben. Mit etwas, das ihn widerspiegelt. Und du und ich, wir Menschen, haben immer mal wieder gemeint, wir wissen es besser. Und haben uns immer wieder mal gegen den Willen Gottes entschieden. Und das hat das Bild zerbrochen. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung, für was Menschen sind. Sie sind gefallene Bildnisträger. Egal wie gross der Zerbruch ist oder egal wie klein, Tatsache ist, unser Bild, das wir tragen sollten, ist kaputt gegangen. Wir sind nicht mehr die perfekte Widerspiegelung Gottes. Aber es ist auch wahr, egal wie fest dass es zerbrochen ist, in jedem Mensch drin ist immer noch das göttliche Bild. Das Potenzial, Gott ähnlich zu sein, wenn nur der Zerbruch nicht wäre. Und Gott hat das Problem gesehen. Er hat seine Schöpfung, das, was er in seinem Bild gemacht hat, wieder zurückgewollt. Und er hat den Zerbruch gesehen, die Tatsache, dass Menschen das Bild kaputt gemacht haben. Und er hat eine Lösung auf die Welt geschickt. Die Lösung heisst Jesus Christus. Er ist für dich und mich auf diese Welt gekommen, dass er den Zerbruch wegnimmt. Dass er den Zerbruch auf sich nimmt und am Kreuz stirbt. Mit dem Zerbruch auf seinen Schultern. Für dich und mich. Und er ist auferstanden, um den Zerbruch zu besiegen. Jesus ist auferstanden, dass der Tod keine Macht mehr hat, was nämlich Konsequenz und der Preis für unsere Sünde ist. Und was wir machen müssen, ist ahnen, dass jemand für unseren Zerbruch gestorben ist. Das ist nämlich ein Geschenk, das verfügbar ist für dich und mich. Und ich möchte jetzt einfach heute Morgen schnell die Frage stellen. Gibt es jemanden in diesem Raum, der nicht 100% und mit tiefster Überzeugung kann sagen, dass es einen Moment hat gegeben in deinem Leben, wo du zu Jesus gekommen bist, wo du ihm dein Bild gebracht hast und gesagt, Jesus, schau es dir an. Es ist nicht, was es sein soll, es ist kaputt gegangen. Und man sieht es in meinem Leben, in den Auswirkungen, an den Berührungen, an den Beziehungen, die ich habe, dass es kaputt ist. Etwas ist kaputt in mir. Und hast du Jesus mal darum gebeten, den Zerbruch wegzunehmen? Und für das ist er gestorben. Auf dass du das einfach kannst annehmen. Und ich möchte heute Morgen die Frage stellen, möchtest du das? Möchtest du das Geschenk von der Vergebung annehmen? Wir machen es jetzt so, wir machen einfach schnell alle mal unsere Augen zu, dass wir wirklich die Frage dürfen uns stellen. In einer Privatsphäre. Und ich möchte dir die Frage stellen, hat es den Moment gegeben? Wenn nicht, dann tu doch heute die Entscheidung treffen und bring deinen Zerbruch zu Jesus. Ich zähle jetzt dann auf 3 und wenn du das möchtest, heb du einfach mal schnell deine Hand auf als Zeichen, dass du das annimmst. Die Vergebung von Jesus. 1. Gott hat dich erschaffen in seinem Bild, dass du gut bist. 2. Durch unsere Taten ist es zerbrochen und wir brauchen die Vergebung von Jesus. 3. Wenn du das möchtest annehmen, heb einfach schnell deine Hand auf. Ja, mega cool. Ja, ich sehe ganz viele Leute, die Entscheidung getroffen haben. Das ist mega schön, ich könnte die Hände wieder runternehmen. Und was wir jetzt werden machen, ist, wir werden zusammen ein Gebet sprechen. Ich tue es laut vorbeten. Und ihr dürft es alle mitbeten. Und ganz besonders, wenn du heute deine Hand aufgehabt hast, ist das das Gebet für dich. Und wir werden dich alle unterstützen in dem drin und laut mit dir das Gebet mitbeten. Ist das gut? Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in meinen persönlichen Zerbruch hineingekommen bist. Und dass du ganz gemacht hast, was kaputt ist. Und dass ich dich wieder widerspiegeln darf. Wiederhergestellt zu dem, wo du mich gemacht hast. Und ich gebe mein Leben heute dir. Ich deklariere, dass du mein König bist. Danke, Jesus. Amen. Hey, mega cool für all die, die das Gebet heute zum ersten Mal gebetet haben. Das war eine gute Entscheidung. Das war eine geniale Entscheidung. Was ich vergessen habe, ich habe extra noch einen Lumpen mitgenommen. Dass wenn ich euch von Jesus erzähle, dass ich das machen kann. Weil er ist nämlich der, der es wieder ganz macht, der es wegnimmt und der, der dich wieder lässt in diesem Bildnis leben. Okay. Hey, wir wollen jetzt wieder miteinander den Gott loben. Sind ihr bereit, um euch einen Dank Jesus auszudrücken, der alles gegeben hat? Also komm, lasst uns miteinander aufstehen und lasst uns vor den Thron noch einmal kommen.